Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. 38 Millionen verkaufte Fahrkarten mindestens. Auf den ersten Blick jedenfalls ist das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr ein großer Erfolg. Verdient dieses gewaltige Verkehrsexperiment also eine Fortsetzung? 2 Wochen vor Ende wird darüber gerade viel diskutiert in Politik und Mobilitätsforschung, in Umweltverbänden, in Sozialverbänden und natürlich auch bei den Verkehrsbetreibern selbst. Und es zeigt sich, für eine solide Bilanz sind zum einen noch ein paar Fragen offen. Zum anderen fallen erste Bewertungen auch unterschiedlich aus, je nachdem, was in den Blick genommen wird. Die ökologischen Effekte etwa oder wirtschaftliche oder soziale Folgen. Schaut man auf die Ampelparteien, ist ein Anschlussprojekt für September gerade nicht in Sicht. Hält man sich an Bundesverkehrsminister Volker Wissing, will er mit den Ländern Mitte Oktober das nächste Mal über dieses Thema beraten. Was also soll nach dem 9-Euro-Ticket kommen? Darüber wollen wir in den nächsten 1,5 Stunden diskutieren. Mit Ihnen, mit unseren Hörerinnen und Hörern und mit diesen Gästen. Maike Jipp leitet das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Jipp.
Guten Morgen, Herr Barenberg. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Wir freuen uns auch sehr, Frau Jipp. In Dresden begrüße ich in der Runde den FDP-Bundestagsabgeordneten und Haushaltspolitiker Thorsten Herbst, der sich schon seit Jahren auch viel mit Verkehrspolitik beschäftigt, etwa im Vorstand der Parlamentsgruppe Schienenverkehr. Schönen guten Tag, Herr Herbst.
Einen schönen guten Morgen aus Dresden.
Grüße nach Dresden. Und heute Vormittag mit dabei ist auch Stefan Gelbhaar von Bündnis 90 Die Grünen, der verkehrspolitische Sprecher seiner Partei im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Gelbhaar. Hören wir uns zu Beginn einige Stimmen an aus unserer Hörerschaft, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben.
Es ist wirklich nur eine Eintagsfliege. Das 9-Euro-Ticket löst die Probleme nicht. Löst nicht die Probleme in der Versorgung und für die Umwelt. Schon gar nicht im ländlichen Raum.
Hier ist Ludwig aus Friedberg. Die Sache mit dem 9-Euro-Ticket ist ein Schnellschuss ohne Hintergrund, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich Folge solcher Entscheidung sein kann.
Ja, schönen guten Morgen, hier ist Senkel aus Essen. Ich sehe das auch als Einmalfliege, weil sozusagen unser Land lebt nur noch auf Pump, auf Schulden. Wir haben die höchsten Steuersätze gehabt in Europa, die höchsten Steuereinnahmen. Wir konnten nichts einsparen.
Martin Macker, Hamburg. Das 9-Euro-Ticket war eine der besten Ideen der Politik. Ich würde sagen, man sollte ein 20-Euro-Ticket daraus machen. Das wird sich sicherlich jeder finanzieren können.
Hier ist Andreas Salam. Heimatort ist Hamburg, aber ich lebe in Wolfen. Ich hoffe ganz stark, dass die 9-Euro-Variante von der Regierung doch noch verstanden wird, wie sie von dem Volk angenommen wird, nämlich als eigentlich Nötiges für eine Weiterentwicklung unseres Systems, so dass wir eben halt Alternativen zu dem jetzigen Autodominierten haben.
Kostpeter, mein Name aus Chemnitz. Wir müssen vermutlich von diesem großen Wasserkopf wegkommen, dass wir ungefähr 40, 50, 60 oder ich weiß nicht wie viele Verkehrsverbünde haben. Auch das wird Kosten sparen, die dann in den Nahverkehr fließen können.
Hier ist die Frau Berger aus Frankfurt. Das 9-Euro-Ticket ist ein Teil, der dazu beitragen kann, dass diese Demokratie im Herbst nicht ins Flattern kommt. Denn die Rechte scharrt schon mit den Hufen. Und obendrauf sitzt der liebe Herr Lindner in seinem Porsche und wedelt mit der Schuldenbremse.
Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer durchaus zum Teil mit einiger Schärfe. Wir können noch ergänzen, heute Vormittag, dass ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz sich jetzt gerade aktuell geäußert hat zum 9-Euro-Ticket. Eine der besten Ideen, die wir hatten, sagt der Bundeskanzler. Wir wissen alle, es war ein Vorschlag der Grünen in den Diskussionen, in der Debatte darüber in der Ampel, wie man Menschen entlastet angesichts der rasant steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten. Und der Bundeskanzler ergänzte noch, das Ticket zeige, was geht, aber auch, wo die Schwierigkeiten und die Defizite im Nahverkehr sind. Und ein anderer wichtiger Protagonist hat sich ja auch geäußert, Finanzminister Christian Lindner, nämlich, der nochmal bekräftigt hat, was er vorher schon gesagt hat, Die Verlängerung des Tickets sei nicht finanzierbar. Das würde nämlich 14 Milliarden Euro im Jahr kosten. Und das wäre auch gar nicht nachhaltig. Es würde auch gar nicht zu ökologisch verantwortbaren Entscheidungen führen, so Christian Lindner, der Bundesfinanzminister von der FDP, gestern in der ARD. Wir wollen zu Beginn dieser Sendung eine erste Bilanz ziehen. Herr Gelbhaar, wie fällt Ihre aus?
Ja, ich glaube, da haben Sie schon ganz wesentliche Punkte in den Beiträgen gehabt. 38 Millionen verkaufte Tickets, da kommen noch mal 10 Millionen Abo-Kunden dazu, die dann natürlich auch das 9-Euro-Ticket dann genutzt haben. Wir haben eine mehr Mobilität dadurch geschaffen, das muss man einfach so festhalten. Also es haben Menschen auch Fahrten zurücklegen können, die sie vielleicht sonst nicht angetreten hätten. Da ist jetzt viel über den Urlaub die Rede, aber da wird ein bisschen verwischt, dass natürlich da auch der Enkel mal die Oma und den Opa besuchen kann und so weiter und so weiter. Das ist alles gut. Wir haben, das war jetzt auch nicht zu erwarten, nur geringfügige Umstiege vom Auto in Bus und Bahn. Aber es gibt sie, ja, 3%. Warum nicht größer zu erwarten? Weil eben bei einem begrenzten Zeitraum von 3 Monaten jetzt nicht jeder am Tag 1 seine Mobilität vollständig von einem Tag auf den anderen verändert. Das passiert einfach nicht. Das war auch nicht zu erwarten. Aber wir haben Umstieg. Wir haben auch mehr Nutzung des ÖPNV in den ländlichen Räumen. Auch das ist hochspannend. Und so muss man schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Vorgang, der viele, viele positive Aspekte hat. Ich sage aber auch dazu, natürlich sind mir die Hinweise der Gewerkschaften sehr wichtig, die sagen, dass das an einzelnen Stellen das Personal wirklich an die Überlastung geführt hat. Da muss man nacharbeiten. Und dass wir bei der Infrastruktur auch nachsteuern müssen, Stichwort überfüllte Züge, gab es jetzt wie jedes Jahr auch zu Sommerbeginn, so dieses Jahr auch nicht anders. Trotzdem ist das natürlich ein Auftrag an die Politik, da nachzuschärfen. Und in den Zügen hat man häufiger gehört, dass da Toiletten übernutzt waren und so. Das ist natürlich auch nicht schön. Auch da muss man gucken, wie man mit mehr Zügen dieses Problem reduzieren kann, wie man auch da die Säuberungszyklen dann erhöhen muss. Das ist dann wieder eine Personalfrage und so weiter. Mhm. Also insgesamt ein positives Bild, aber natürlich sehen wir auch, wo es Schwächen gibt.
Mhm. Thorsten Herbst von der FDP, Haushälter, aber auch Bahnkenner und interessiert bei dem Thema. Ich habe gerade nochmal sozusagen aufgelistet, was Christian Lindner sagt. Er hat ja einige Einwände vorgebracht in der Diskussion jetzt um eine Fortsetzung, in welcher Form auch immer, und ist da prinzipiell jetzt erstmal skeptisch. Hat zum Beispiel gesagt, also viel Geld haben wir dafür jetzt nicht in der Finanzplanung vorgesehen. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Sind Sie da nah bei Ihrem Bundesfinanzminister?
Also ich sehe es differenziert. Wir haben auf der einen Seite schon eine hohe Nachfrage gesehen. Die Zahlen hatten Sie erwähnt. Und ich glaube, dass der Vorteil für die Fahrgäste war, sie mussten sich nicht mit Tarifverbünden, mit verschiedenen Tarifzonen beschäftigen, sondern es war sehr einfach, dieses Ticket zu buchen. Und ich glaube, das ist auch eine der Lehren aus dem 9-Euro-Ticket, dass man es viel einfacher machen muss. Ich nenne ein Beispiel. Wir haben hier in Sachsen 5 verschiedene Verkehrsverbünde, die zum Teil sehr unterschiedliche Tarifsysteme haben. Und zum Teil haben wir in einem Landkreis 2 Verkehrsverbünde. Und das sind Sachen, die den ÖPNV einfach unattraktiv machen, weil keiner mehr richtig durchzieht, weil zum Teil die Kosten viel zu hoch sind. Und das kann man auch ohne 9-Euro-Ticket besser machen. Das ist das eine. Und zum anderen, glaube ich, haben wir schon ein starkes Gefälle auch zwischen Stadt und Land. In der Stadt lässt sich viel mobilisieren, da ist das Verkehrsangebot super. Wenn ich in Berlin, in Dresden bin, da kann man den ÖPNV-Klasse nutzen. Aber wenn ich im Erzgebirge wohne und der Bus ins Dorf 4-mal am Tag kommt, dann nützt mir auch das 9-Euro-Ticket nichts, weil mit 4-mal am Tag komme ich nicht dorthin, wo ich möchte. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir den ÖPNV so ausbauen, dass er nachfragegerecht funktioniert. Wir fahren so viel heiße Luft durch die Gegend in den ländlichen Regionen. Wir sehen Busse, da sitzen 2, 3 Leute drin. Wenn ich den Spritverbrauch, den Dieselverbrauch pro Kopf umrechne, würde man günstiger kommen. Man gibt den Leuten Taxigutscheine. Also das heißt, wir müssen auch von der Organisation des ÖPNV besser werden. Mit großen Bussen ganz, ganz wenige Leute zu fahren, macht ganz wenig Sinn, weder ökologisch noch ökonomisch. Hier brauchen wir eine Alternative zum starren Liniensystem, ob man das mit kleinen Shuttles macht, mit einer App-basierten Variante oder wo ältere Leute auch über Telefon sich einen Bus bestellen können oder ein Fahrzeug, später vielleicht mal autonomes Fahren. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr in die Attraktivität des ÖPNV investieren und weniger in die Ticketsubventionierung, weil der große Nutznießer, sage ich mal, das ist natürlich derjenige, der in Berlin wohnt, der bisher für eine Monatskarte für die ABC-Zone 107 Euro gezahlt hat. Und mit dem 9-Euro-Ticket wurde sein Ticket um 92% subventioniert. Und er hat natürlich ein super Angebot vor der Haustür. Auf dem Erzgebirgskamm in Sachsen träumt man davon noch.
Mhm. Ganz kurzer Einspruch, nur dass das ja nicht falsch hängen, ganz falsch hängen bleibt. Das ABC-Ticket ist kein Berlin-Ticket, weil der C-Bereich zu 100% in Brandenburg
ist. Ja, ist der Umland noch für die Gemeinden, aber selbst das AB-Ticket wäre dann immer noch eine Subventionierung von 80%.
Und der C-Bereich ist dann schon häufig auch ländlich. Brandenburg. Also ich weiß bloß, dass es nicht verschenkt bleibt. Ne?
Okay. Ja. Haben wir notiert. Kommen wir zur Verkehrsforscherin, kommen wir zu Maike Gibb. Möchte natürlich auch gerne Ihre Bilanz hören. Und ich habe ja gerade erinnert nochmal an den Kanzler, der sagt, dass man hat gesehen, wo Stärken sind, wo auch Schwächen sind. Und Sie haben jetzt vor unserer Sendung auch immer dafür plädiert, dass man sehr differenziert argumentieren muss, wenn man jetzt Bilanz zieht. Können wir denn überhaupt schon und in welcher Hinsicht Bilanz ziehen, jetzt wo es noch läuft?
Ja, wir können zum Teil Bilanz ziehen. A, haben wir tatsächlich in den letzten 2,5 Monaten sehr, sehr viel gelernt, auch was so ein Ticket produzieren kann auf diversen Kriterien. Die sind jetzt hier auch in der Diskussion schon angesprochen worden. Wenn ich den sozialen Effekt mir angucke, gibt es durchaus sehr viel Positives. Die Mobilitätsquote der Bevölkerung ist nach oben gegangen, auch bei den sozioökonomisch niedriger gestellten Personen. Und das war auch tatsächlich nötig, weil wir da eigentlich in den letzten 10 Jahren sind es inzwischen durchaus auch ein Absteigen erlebt haben. Wenn ich mir die Klimaperspektive angucke, ist es tatsächlich eher andersrum, was schlicht und ergreifend auch damit zu tun hat, dass eben wenige Menschen umgestiegen sind, praktisch von einer umweltunfreundlicheren Mobilitätsart in den ÖPNV. Ja, und dafür brauchen wir schlicht und ergreifend mehr Zeit. Bis sich menschliche Routinen ausprägen, dauert es. Und dafür sind 3 Monate schlicht und ergreifend zu kurz. Das heißt, es wird jetzt spannend, was im September passiert und wie sich das Mobilitätsverhalten wieder verändert. Und dann auch, wie es eben langfristig ist. Also Daten in 6 Monaten, die hätte ich jetzt schon gerne.
Ist denn nach Ihrer Wahrnehmung die Lage so, dass wir auch die Frage an die beiden anderen in der Runde, dass wir sagen können, also zurück zu dem Zustand vor dem 9-Euro-Ticket will eigentlich im Moment niemand?
Aus meiner Perspektive, ja, Entschuldigung, weil wir tatsächlich, wenn wir die positiven Effekte weitertragen müssen, ja auch schlicht und ergreifend eine Art von Anschlussticket brauchen.
Andere Stimmen aus der Runde?
Ja, dem stimme ich zu. Ich meine, wir haben 120 Tarif- und Verkehrsverbünde in Deutschland und das ist einfach viel zu zersplittert, viel zu kundenunfreundlich. Und ich glaube, wir können auch durch bessere Taktung mindestens mal in den Großstädten und im Umland der Großstädte ein tatsächliches, besseres Angebot schaffen. Das bedeutet aber auch, wir müssen eine Menge investieren. Und ich finde, das Geld, was wir ausgeben, sollte in ein besseres Angebot fließen, nicht in eine reine Ticketsubventionierung. Der ÖPNV ist eh nicht kostendeckend. Das heißt, er wird immer aus Steuermitteln gedeckt. Wir bezahlen allein als Bund über 10 Milliarden Euro pro Jahr in die schwere Schiene, also sprich in die Eisenbahn. Dann kommen noch andere Dinge dazu. Am Ende sind wir bei Gesamt-ÖPNV und Schienengeldern bei rund 20 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch Gelder, was Land und Kreise zahlen. Also das ist eine riesige Menge Geld. Und ich möchte, dass mit dieser riesigen Menge Geld auch die beste Qualität erzielt wird. Mhm.
Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Das ist Herr Falke, der uns aus Neckargemünd anruft. Schönen guten Tag, Herr Falke.
Guten Morgen in die Runde. Also meine Bemerkung war, dass ich habe in meiner Jugend Bäcker gelernt und um die Zeit, wo ich zur Arbeit musste, hätte ich keinesfalls das 9-Euro-Ticket nutzen können, weil um 2 Uhr nachts fahren eben auch keine Busse, was auch angesichts der Tatsache, dass da nur sehr wenige Leute fahren, kein Wunder ist. Jetzt ist meine Frage, wie kann man das 9-Euro-Ticket oder überhaupt den ÖPNV-Verkehr so umbauen, dass er auch nutzbar ist? Ich hatte das Glück und habe das Glück, dass ich in einem Gebiet wohne, wo es einen sehr gut ausgebauten ÖPNV gibt. Aber das ist schon 2, 3 Orte weiter, sieht das schon weniger gut aus. Also da ist die Frage, müsste man sich nicht eher sagen, bevor man überlegt, ja, wir bauen jetzt, wir machen das 9-Euro-Ticket oder wir machen ein ähnlich günstiges Ticket, sich erstmal Gedanken machen, wie überhaupt die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Leute eine Alternative zum Auto, zum eigenen Auto haben. Mhm. Ich hatte jetzt gerade, während ich gewartet habe, überlegt, ein Taxi wäre eine Alternative, aber aufgrund der vielen Abgaben und der hohen Steuern ist ein Taxi finanziell einfach für die Regel zu teuer. Gerade jetzt, wo die Inflation so hoch ist. Mhm. Besonders für Rentner und Rentnerinnen. Mhm.
Danke für Ihren Anruf, Herr Falke. Danke für Ihren Beitrag heute Morgen. Ich greife mal das so auf, wie ich es verstanden habe, dass Sie fragen, wie muss das Angebot verändert und verbessert werden, damit es mehr Leute nutzen können. Ich reiche das mal zunächst mal weiter an Frau Jipp. Frau Jipp, wo liegen denn da die größten Probleme, wenn wir über das Angebot im öffentlichen Nahverkehr reden, eher im ländlichen Bereich?
Also da ist tatsächlich die Netzabdeckung die Herausforderung, und zwar sowohl räumlich als auch zeitlich. Also den Effekt, den der Herr Falke beschrieben hat, ist tatsächlich auch ein recht typischer. Wir haben uns mal die Einpendelzeiten angeguckt, also wie lange braucht praktisch ein typischer Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, um praktisch zum Büro zu kommen, zum Arbeitsplatz zu kommen. Im Vergleich Automobil versus ÖPNV, da ist halt der Faktor 3 dahinter. Und wenn Sie auch wieder rechnen, dass Sie zurück müssen, dann verlieren Sie praktisch auf der ÖV-Strecke doch recht viel Zeit am Tag. Und das lässt sich reduzieren, indem der ÖPNV flächendeckend und auch zeitlich enger getaktet fährt. Das macht es jetzt nicht billiger. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns tatsächlich überlegen, ob solche praktisch automatisierten Shuttles da eine ganz gute Lösung sind, die Personen flexibel abholen können, sowohl zeitlich als auch geografisch, und dann eben zum hochleistungsfähigen ÖPNV hinfahren können. Und das hat tatsächlich sehr, sehr viel Potenzial unseren Simulationen zufolge. Mhm.
Herr Habs, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben hatten Sie ja schon darauf hingewiesen, dass nach Ihrer Einschätzung Geld, was wir jetzt, sage ich mal, salopp locker machen müssen und sollten für den ÖPNV, in das Angebot gesteckt werden muss und nicht in die Subventionierung vergleichsweise günstiger Tickets. Herr Gelper, wie valide ist für Sie dieses Argument? Der Bedarf liegt ja auf der Hand.
Also ich glaube, die letzten 2,5 Monate haben da einen harten Fingerzeig gegeben. Das Angebot, also das kann man quasi bemessen in seiner Güte an 4 Faktoren. Das gilt übrigens für jedes Verkehrsmittel. Ist es sicher? Wie ist der Preis? Wie schnell komme ich von A nach B? Und wie ist die Qualität der Reise, sage ich mal? So, und Qualität der Reise ist, wie oft steigt man um? Hat man Sitzplatz und so weiter? Riecht's gut im Fahrzeug? Zeit ist gerade angesprochen worden. Aber eben Preis ist auch ein Entscheidungskriterium. Das darf man nicht wegdrücken. Und wenn dann gesagt wird, ja, der ÖPNV wird so stark subventioniert, mit Verlaub, außer den eigenen Füßen wird jedes Verkehrsmittel in Deutschland hoch subventioniert und das Auto eben auch. Und zwar nicht minder als der ÖPNV, da kommen wir auf die gleichen Zahlen. So Stichwort Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Stichwort Autobahnbau und so weiter und so weiter. Das ist, kostet ja alles auch Geld. Deswegen, wenn wir dann über Subventionierung reden und über die Preisfindung, dann müssten wir das alles auf den Tisch legen. Das können wir auch sehr gerne tun, bin ich auch absolut bereit für. Aber man darf es eben nicht nur verkürzen und dann nur die Ausgaben für ÖPNV und Schiene betrachten. Das würde zu kurz springen. Was richtig ist, ist, dass wir im ländlichen Raum, im städtischen Raum übrigens auch spezifische Probleme haben. Im ländlichen Raum ist es die Abdeckung, im städtischen Raum ist es die Übernutzung von ÖPNV, aber überhaupt von Verkehr. Ja, also wir haben ja dort auch die Stauproblematik, die wir nur mit dem ÖPNV und Fahrrad lösen können. Also auch da müssen wir nachgehen. Und deswegen kommt man gar nicht umhin, dazu sagen, natürlich müssen wir auch mehr Bus und Bahn sinnvoller auf die Strecke bringen und gleichzeitig aber den Menschen auch ermöglichen, dieses Angebot einfach, aber eben auch preislich akzeptabel nutzen zu können. Hm. Das heißt nicht, dass wir jetzt zu einer Gratis-Mentalität, wie Herr Lindner übrigens auch 9 Euro ist nicht gratis, ausgerufen hat, zu kommen. Aber deswegen werden ja auch sehr verschiedene Modelle jetzt auch diskutiert. Hm. Von der SPD habe ich jetzt gelesen, 365-Euro-Ticket pro Jahr. Wir haben jetzt vor ein, zwei Wochen einen Vorschlag gemacht mit Regional- und Bundestickets, also 29 und 49 Euro. Von der FDP, da wird bestimmt auch an was gebastelt. Und so kommen wir dann irgendwann dahin, dass wir das mal nebeneinander legen und dann was Sinnvolles committen. Mhm. Das wäre wünschenswert.
Wir haben noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gucken uns diese Modelle, die auf dem Tisch liegen für ein Anschlussprojekt und die Preise dafür, das gucken wir uns nach den Nachrichten dann genauer an. Ich wollte noch einmal das, Herr Gelper, was Sie gesagt haben, nochmal zurückgeben an Thorsten Herbst mit der Frage, also beides am Ende. Wir müssen in den Ausbau investieren, aber eben auch in attraktive Tickets als Anreiz dafür, dass dieser Schwung für mehr Mobilität bleibt, den wir ja nutzen sollten, wie Frau Jipp zum Beispiel gesagt hat.
Ja, ich sag mal, die Monatskartenpreise sind ja nicht unendlich teuer. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Wenn ich ein Auto besitze, zahle ich ein Vielfaches. Das heißt, der ÖPNV ist schon jetzt bezahlbar. Man kann ihn noch bezahlbarer machen. Da müssten aber auch die Länder ins Boot geholt werden. Was kann nicht allein Aufgabe des Bundes sein, den ÖPNV bezahlen? Denn laut Verfassung sind Länder und Kommunen dafür zuständig. Und wie gesagt, mein Petitum ist, wir müssen erstmal ein Angebot für diejenigen schaffen, die im Moment gar kein Angebot haben, bevor wir für diejenigen, die ein super Angebot haben, es noch günstiger machen.
Mehr als eine Eintagsfliege, bald endet das 9-Euro-Ticket. Unser Thema hier heute Vormittag in Kontrovers. Wir diskutieren mit Thorsten Herbst, gerade gehört von der FDP, Mitglied im Haushaltsausschuss. Wir diskutieren mit Stefan Gelbhaar von Bündnis 90 Die Grünen und mit der Verkehrsforscherin Maike Jeb. Und ich gebe Ihnen noch eine WhatsApp-Nachricht mit auf den Weg. Das 9-Euro-Ticket war eine der besten Ideen der Ampel überhaupt. Viel sinnvoller, sozialer und umweltfreundlicher als unsinnige Subventionen wie das Dienstwagenprivileg. Das können wir gleich auch nochmal aufgreifen nach den Nachrichten. Wenn Sie sich melden wollen, unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder unter unserer WhatsApp-Nummer 0173 wäre das 5690322. Bis gleich. Bald endet das 9-Euro-Ticket. War das oder ist das mehr als eine Eintagsfliege? Unsere Frage heute Vormittag hier in Kontrovers. Wir diskutieren mit dem FDP-Haushaltspolitiker Thorsten Herbst, mit dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag Stefan Gelbhaar und mit Maike Jeb vom Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Und wir hatten es vor den Nachrichten schon etwas angeschnitten, die Frage nämlich, welche Modelle denn für eine Anschlusslösung auf dem Tisch liegen. Dazu gibt es auch ein paar Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich nenne mal ein paar, die uns über WhatsApp erreicht haben. Ich bin der Meinung, ein 365-Euro Jahresticket für den ÖPNV sollte deutschlandweit eingeführt werden. Pendler werden es lieben und alle anderen auch, ist eine Stimme, eine weitere. Als Modell für die Zukunft könnte ich mir ein 30-Euro-Ticket monatlich oder ein 365-Euro-Ticket jährlich vorstellen. Allerdings ist dies nur die halbe Miete. Die andere Hälfte eines umweltfreundlichen, zuverlässigen und günstigen Modells zur Fortbewegung ist der Ausbau des Nahverkehrs über das gesamte Bundesgebiet, insbesondere in den ländlichen Regionen und auch in Kleinstädten. Und eine dritte Stimme vielleicht noch. Eine Mail von Katharina Mädje. Ich fände ein Angebot für ein landes- oder bundesweites Pauschalticket gut. Gern von mir aus für 30 oder 50 Euro, wie von den Grünen vorgeschlagen. Das befreit die Reisenden vom nervigen Fahrkartenkauf an oft nicht funktionierenden Automaten. Das also ein paar Stimmen dazu. Vielleicht, Herr Gelbhaar, sagen Sie es noch etwas detaillierter, weil die Grünen, so habe ich das wahrgenommen, jedenfalls bisher das konkreteste Angebot jedenfalls in der politischen Debatte auf den Tisch gelegt haben. Wie sieht das aus?
Ja, für uns war der Maßstab eben auch so, dieses Kriterium der Einfachheit zu nutzen, weil in der Tat, das ist ein entscheidender Faktor. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir ein Ticket einführen würden, bundesweit 49 Euro und dann eben Regionaltickets für 29 Euro. Das wollten wir jetzt nicht aufs Bundesland begrenzen, weil dann hätte man so eine interessante Frage, ob Saarland und Nordrhein-Westfalen dann jeweils 29 Euro, sondern dann halt in Regionen, in 5, 6 Regionen bundesweit, das zu unterteilen, weil auch die meisten Menschen ja dann doch ihre Tickets eher regional nutzen. Das war der Vorschlag. Darüber kann man diskutieren. Hm.
Gibt auch noch ein paar andere, Frau Jeb. Welches Urteil haben Sie, wie beurteilen Sie diese ersten Modelle, die jetzt in die Diskussion eingeführt werden, vom 365-Euro-Ticket bis eben zum 29-Euro-Regionalticket, das die Grünen vorschlagen unter anderem, oder ich nenne noch einen weiteren vom Verband der Verkehrsunternehmen. 69 Euro sollte da das Ticket kosten.
Also was ich erstmal sehr positiv an allen Versionen empfinde, ist, dass dieses Kriterium der Einfachheit über allem steht. Also dass man wirklich ein Ticket hat, mit dem man fast alle Reisen, die man so durchführen kann, auch tatsächlich machen kann, ohne sich Gedanken über ein neues Ticket machen zu müssen. Das Zweite, was ich nochmal als Kriterium mit reinbringen würde, ist die subjektive Bewertung. Also ich bin ja von Haus aus Psychologin. Wenn ich mir dann so einen Menschen vorstelle, der dann so ein Ticket nutzt und kauft, dann verliert der ja in dem Moment, egal wie viel es kostet, erstmal Geld. Und das wird als persönlicher Verlust empfunden. Und je weniger häufig dieser Verlust zutage tritt, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Verhalten öfters gezeigt wird. Vor dem Hintergrund würde ich dafür plädieren, eher ein Jahresticket zu nehmen als ein Monatsticket, weil ich ja beim Monatsticket 12-mal pro Jahr zahlen muss, beim Jahresticket eben nur einmal. Und dann verliere ich in Anführungsstrichen nur einmal Geld und nicht eben 12-mal. Das macht die Nutzungswahrscheinlichkeit von so einem ÖV-Angebot auch nochmal deutlich höher. Was aber auch nochmal wichtig ist, dass diese Rechnung aufgeht, ist, dass das Angebot entsprechend gut ist. Also wenn der Mensch dann dieses Angebot nutzt und dort dann feststellt, ich stehe jetzt zum Beispiel eingezwängt zwischen anderen Menschen und habe dort Angst, mich zum Beispiel auch mit Corona anzustecken, dann reduziert das wiederum die Nutzungshäufigkeit. Also das Angebot muss definitiv auch nochmal ausgebaut werden, das sollte man nicht vergessen.
Ja, das ist ja quasi das Dilemma, was sich durch die ganze Debatte zieht, dass selbst bei einer höheren Nutzung dann das mangelhafte Angebot im Moment die Sache konterkariert. Wir haben einen ersten Hörer, gerade auch zu diesem Punkt in der Leitung. Herr Witt ist das, der aus Gießen anruft. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich bin der Meinung, ein Grundangebot an Mobilität sollte Teil öffentlicher Daseinsvorsorge sein. Automobilität wird seit Jahrzehnten von allen subventioniert und als Folge des 9-Euro-Tickets wünsche ich mir einen Nulltarif. Das ist von mehreren Seiten gegengerechnet worden. Unabhängig voneinander kommen sie zu dem Ergebnis, dass es finanzierbar ist. Zum Beispiel könnte die Dienstwagenpauschale wegfallen, die Pendlerpauschale diskutiert werden oder die Subventionierung von Diesel und Kerosin oder aktuell auch eine Übergewinnsteuer in Betracht gezogen werden.
Mhm. Das heißt, Ihr Vorschlag ist, 0-Euro-Ticket heißt, Nahverkehr ist im gesamten Bundesgebiet, wäre dann kostenfrei für alle, die das benutzen wollen.
Ja, zudem würde auch der Riesenposten an Fahrkartenautomaten und an Zugbegleitpersonal und an diesem ganzen Strafverfahren, das sogenannte Erschleichen der Leistung ist ja immer noch eine Straftat anstatt eine Ordnungswidrigkeit. Es sitzen Tausende in Gefängnissen und das ist auch ein riesen Kostenposten, diese ganzen Gerichtsverfahren. Also es würde einiges vereinfachen und mehrere Kommunen, ganze Staaten weltweit machen es vor. Es geht, es ist finanzierbar, es ist eine Frage des politischen Willens.
Dann reiche ich das mal weiter, zunächst an Thorsten Herbst von der FDP. Warum haben Sie diesen politischen Willen nicht?
Nein, weil man rechnen können muss. Und das ist der entscheidende Punkt. Autofahrer zahlen pro Jahr allein an Steuern über verschiedene Bereiche, Mineralsteuer, Kfz-Steuer, Werkstattleistung, Ersatzteile, rund 90 Milliarden Euro. Und sie subventionieren damit den ÖPNV, nicht umgekehrt. Autofahrer zahlen mehr Geld, als in den Straßenbau investiert wird, als in Verkehrssicherheit investiert wird. Und wenn wir das Angebot kostenlos machen, heißt das, dass natürlich Bewohner von Städten ganz gut profitieren, aber Bewohner in ländlichen Regionen, wo es überhaupt kein ÖPNV-Angebot gibt, die trotzdem auf ihr Fahrrad, auf ihr Moped, auf ihr Auto angewiesen sind. Das heißt, die würden den Preis zahlen und wir würden das Leben in den ländlichen Regionen noch unattraktiver machen. Das kann nicht das Ziel sein. Wir wollen ja genau den Zuzug in die Städte etwas bremsen, weil wir hier ein Wohnungsproblem haben, weil wir hier Stausituationen haben und, und. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, im Moment haben die Verkehrsunternehmen ja ganz andere Probleme. Denen laufen die Kosten massiv davon. Genau wie wir das alle privat spüren, so spüren das auch die Unternehmen beim Treibstoffeinkauf, bei der Fahrzeugbeschaffung, bei Elektrizität, die sie beziehen. Dort steigen die Kosten so massiv, dass es überhaupt eine Riesenherausforderung ist, das derzeitige Angebot aufrechtzuerhalten. Das wird deutlich mehr Geld kosten. Ich sehe es hier in Dresden allein. Wir haben ja so eine Quersubventionierung wie in vielen Städten, wo quasi die Stadtwerke den Straßenbahn- und Busverkehr subventionieren. Und das kommt jetzt absolut an Grenzen, weil die Kosten halt so massiv steigen. Und ich glaube, wir sollten uns erstmal darum kümmern, dass dieser ÖPNV, den wir haben, dass er vernünftig und leistungsfähig bleibt, dass er niedrigschwelliger wird. Und da gebe ich Frau Jepp recht, die Buchbarkeit muss viel einfacher werden. Auch mit neuen Arbeitszeitmodellen, wer beispielsweise nicht mehr 5-mal unter der Woche ins Büro fährt, sondern noch 3-mal oder 2-mal, der muss dann halt eine andere Ticketmöglichkeit haben. Warum soll der eine komplette Monatskarte bezahlen oder eine Jahreskarte, wenn er den ÖPNV nur eine Hälfte der Woche nutzt? Also da muss es einfach neue Organisationsmodelle geben.
Mhm. Auch die Frage an Stefan Gelbhaar nochmal, eine Reaktion auf Herrn Witt mit dem Vorschlag 0-Euro-Ticket. Ganz so weit runter sind Sie ja auch nicht bei Ihrem Modell gegangen.
Ja, also Mobilität hat einen Wert. Das kriegen wir immer wieder mit. Die Leute sind bereit, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, um sich, also wir haben in Deutschland 50 Millionen PKWs. Die sind also 50 Millionen Mal bezahlt worden. Klar, da sind ganz viele Dienstwagen dabei. Aber trotzdem millionenfache Entscheidungen, Tausende, Zehntausende Euro auszugeben. Das heißt, die Menschen sind bereit und erkennen diesen Wert auch. Zum Zweiten gibt es den Punkt, dass wir über den Preis auch ein kleines bisschen steuern können, weil nicht jede Fahrt macht ja auch Sinn. So, aber trotzdem, wir wollen möglichst viele Fahrten, viel Mobilität ermöglichen bei trotzdem wenig Verkehr. In diesem Feld kann ein Preis einen Sinn machen. Der Anrufer hat aber vollständig recht, was die Entkriminalisierung von dem sogenannten Schwarzfahren, der Schleichung von Leistungen angeht. Das ist wirklich Quatsch. Das überlastet die Staatsanwaltschaften, die Polizei und so weiter. Da sind wir in der Koalition ja auch in Gesprächen zu gucken, ob man das hinbekommt. Ich will aber einen Punkt noch erwähnen. Also, sorry, Herr Herbst, wir kennen uns ja gut und wir mögen uns ja auch irgendwie. Aber dass das Auto jetzt den ÖPNV subventioniert, das kann man so nicht stehen lassen. Es gibt alle Wissenschaftlerinnen, alle Wissenschaftler können Ihnen quasi im Schlaf vorrechnen, welche Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschäden das Auto auslöst und dass das eben ein Vielfaches von den 90 Milliarden ist. Auch pro Jahr gerechnet, auch pro Strecke gerechnet. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die ÖPNV ist auch volkswirtschaftlich betrachtet natürlich das bessere Fortbewegungsmittel. Es löst bloß nicht jedes Mobilitätsbedürfnis. Deswegen gibt es ja das Auto. Und deswegen muss man das in guten Zusammenklang bringen. Und deswegen brauchen wir einen besseren ÖPNV. Ja, ich will bloß Ihnen aber nicht mal schlecht reden. Wir haben an sehr vielen Stellen schon ein ganz ausgezeichnetes ÖPNV-Angebot. Und wir brauchen aber auch einen ÖPNV, den sich die Menschen leisten können. Und das gibt es halt nicht, an vielen Stellen eben nicht. Und deswegen haben wir diese Debatte und deswegen wird die auch immer wieder geführt. Und ÖPNV ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel teurer geworden. Ja, und zwar in den letzten Jahren. Da geht es in den letzten 10 Jahren über 30%, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe. So, und das muss man eben zur Kenntnis nehmen, dass dann eben durch solche Effekte die Menschen auch Stück für Stück aus dem ÖPNV ins Auto gezogen werden.
Ich wollte Herrn Witt, der noch in der Leitung ist, noch kurz die Gelegenheit geben. Herr Witt, was sagen Sie zu den Antworten, die Sie jetzt bei uns in der Sendung bekommen haben?
Also mit dem schlechten ÖPNV-Angebot auf dem Land gegen ein Sparticket oder gegen den Nulltarif zu argumentieren, finde ich unfair, um nicht zu sagen schäbig. Nach 1990 wurden noch 5000 Schienenkilometer abgebaut. Vor 100 Jahren hatten wir 80% mehr Schienenkilometer im Vergleich zu heute. Also nach Jahrzehnten der Förderung des MIV, des motorisierten Individualverkehrs, mit einem schlechten ÖPNV-Angebot gegen ein Sparticket zu argumentieren, ist nicht korrekt.
Danke, Herr Witt, dann für Ihren Anruf heute Morgen. Danke, dass Sie sich bei uns in der Sendung eingebracht haben. An Frau Jeb kurz die Frage, können Sie diesen kleinen Mini-Konflikt zwischen Herrn Gelbhaar und Herrn Herbst für uns auflösen? Mobiler Autoverkehr subventioniert die Öffentlichen, stimmt nicht?
Ich wäre tatsächlich auch vorsichtig mit dieser Aussage. Da muss man genau in die Kostenrechnung mal reinschauen, was genau eigentlich jetzt oder welches Geld wo eingenommen wird und wo es da wieder hinfließt. Wo ich allerdings auch nochmal mit oder vorsichtig wäre, ist tatsächlich der kostenlose ÖPNV und nicht nur wegen der Überlastung des ÖPNV, der dadurch entsteht, auch wegen des Rufs, der dahinter ist. Also kostenlos ist typischerweise in unserer Gesellschaft nichts, was einen hohen Wert hat. Insofern könnte man damit auch tatsächlich den ÖPNV noch mal schlechter reden als das, was er wirklich ist. Und das hätte er definitiv nicht verdient.
Und ein bisschen ist das, wenn man es sozusagen zu seinen Gunsten interpretieren möchte, war das ja auch eine Stoßrichtung dieses Schlagworts von der Gratis-Mentalität vom Bundesfinanzminister Christian Lindner. Da sollte ja unter anderem, sag ich mal, manche haben es anders verstanden, auch zum Ausdruck kommen, dass so etwas einen Wert hat und dass wir auch gut daran tun, dem ÖPNV dann einen Wert zu geben, gerade bei der Wertschätzung, die damit ja verbunden sein sollte. Ich wollte nochmal auf die Dienstwagenbesteuerung hinaus mit Ihnen zusammen, Herr Herbst, weil das ist ja als ein Finanzierungsinstrument im Moment im Gespräch. Die Grünen haben diesen Vorschlag gemacht. Man könnte Teile eines solchen Tickets damit finanzieren, indem man da reduziert. Ich habe nicht das so verstanden, dass es abgeschafft werden soll, kann Herr Gebhardt gleich ja noch sagen. Aber in der Tat, dass es soziale Verwerfungen gibt, dass es ökologische Effekte gibt, die unerwünscht sind bei der derzeitigen Besteuerung von Dienstwagen. Warum ist der Aufschrei in der FDP dann gleich so groß?
Nein, weil es auch nicht so viel bringt, wie einige glauben, denn es geht ja zunächst um eine Steuervereinfachung. Mhm. Es geht um eine Steuervereinfachung, denn ansonsten wäre die Alternative, ein Fahrtenbuch zu führen, um zwischen privaten und dienstlichen Fahrten zu trennen. Und da hängt es vom Verhältnis der Fahrten ab, wie sich das A für die Person jeweils darstellt, B für die öffentliche Hand. Das heißt, wer da glaubt, dass er eine Menge Milliarden mehr gewinnt, der hat sich da auch verrechnet. Weil, sag ich mal, wenn wir beispielsweise das 9-Euro-Ticket verlängert würden, gestern hat der Bundesfinanzminister gesagt, es würde 14 Milliarden Euro pro Jahr kosten, da würde ich durch eine Veränderung der Dienstwagenregelung vielleicht 3 Milliarden gegenfinanzieren können, 2 Milliarden mehr, aber auch nicht, vielleicht sogar noch weniger. Es gibt auch andere Rechnungen, die sagen, das bringt gar nicht so eine hohe Einsparung. Und das zeigt ja, dass die Zahlen so sind, dass man am Ende eine riesen Subvention in den ÖPNV zusätzlich lenken müsste. Und ich bleibe dabei, ich würde das lieber in das Angebot investieren, weil ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass die Menschen vor ihrer Haustür ein vernünftiges Angebot, gute Taktung, moderne Fahrzeuge, gute Buchbarkeit von Tickets, dass sie das vorfinden, als dass man quasi Tickets jetzt zu 80-90% subventioniert. Im Übrigen sind auch die meisten Verkehrsunternehmen dagegen, weil die argumentieren, wir wollen auch Tickets verkaufen, weil das zeigt, wie leistungsfähig, wie serviceorientiert wir sind. Deswegen sind wir auch gegen ein 0-Euro-Ticket. Das sagen ganz viele Verkehrsunternehmen.
Hm. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Ich wollte aber Herrn Gebhardt trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, diese Sache nochmal zu antworten auf diesen Vorschlag mit der Besteuerung von Dienstwagen, der Besteuerung von Diesel und was Sie sich da sonst noch alles überlegt haben. Haben Sie da einfach nicht spitz auf Knopf gerechnet?
Also erstmal ein Satz vorweg zu dem immer wiederkehrenden Moment der Angebotsausweitung und der Finanzierung dessen. Das ist geeint in der Koalition. Ich würde sogar sagen, das ist geeint im Bundestag. Allein da muss man dann, wenn man A sagt, auch B sagen. Wir haben das sogar im Koalitionsvertrag zu stehen. Und bis jetzt hapert es da in der Umsetzung. Herr Herbst, wenn Sie da im Haushaltsausschuss für die Mehrheit sorgen können, wäre ich Ihnen da sehr dankbar.
Da geht es um die Bundesmittel.
Sie müssen mit Ihren Grünkollegen mal sprechen.
Nee, das weiß ich, dass die Grünkollegen, also egal, ja, müssen wir jetzt vielleicht nicht via Radio machen, aber wir wissen da sehr genau, wo es hakt. Und Punkt. So, und jetzt zu der Frage Ticket und Dienstwagenprivileg. Beim Dienstwagenprivileg, das stimmt, das hat zwei Seiten. Das ist zum einen die Pauschalierung, dass man da nicht die Einzelfahrten und so weiter. Aber zum anderen, auch dort, das ist gerechnet, kann man da 3,1 Milliarden Euro werden da quasi reingegeben, was da verschenkt, wenn man so will, und zwar auch für die größten Dienstwagen. Und da geht es gar nicht darum, dass jetzt die Einzelfahrten aufgeschrieben werden müssen, sondern da ist einfach diese 1%-Regel, jetzt wird es sehr technisch, ja, dass man quasi 1% des Wertes des Dienstwagens zu versteuern hat. Das macht es halt unglaublich günstig. Deswegen wird das auch so häufig genutzt inzwischen. Ich glaube, 20, 30, 40% der Neuzulassungen sind inzwischen als Dienstwagen. Und das zeigt
ja... Nein, das sind 10,7%, also etwa 5 Millionen Personenkraftwagen sind Dienstwagen.
Neuzulassungen, was dann zum Schluss... Das
insgesamt,
ist dann
insgesamt
ein anderes Spiel. Ja, genau, das passt dann trotzdem. Und da merkt man eben, dass das so attraktiv ist, dass da eben einfach Geld vom Staat verschenkt wird und eben auch bei größten Autos und so weiter. Das ist einfach nicht zwingend, dass jeder da mit so hochmotorisiert und so weiter und der Staat subventioniert das dann. Und also, da kann man auf 3,1 Milliarden, die könnte man dort rausziehen. Das finanziert dann kein 0-Euro-Ticket, das finanziert auch kein 9-Euro-Ticket. Das kann aber eine Variante 29-49 finanzieren.
Okay, wir sind gespannt. Das ist ja eine laufende Debatte zwischen FDP und Grünen insbesondere. Sie haben sich verabredet, darüber zu reden. Was dabei hinauskommt, jetzt hat aber Herr Bauer das Wort, der uns aus Frankfurt am Main anruft. Danke für Ihre Geduld, Herr Bauer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag in die Runde. Ja, leider oder zum Glück wurde ja schon viel gesagt, was ich eigentlich auch sagen wollte, dass halt so ein Umstieg nicht kurzfristig sinnvoll ist, weil ich schaffe ja auch nicht mein Erst-, Zweit- oder Drittauto ab wegen 3 Monaten ÖPNV-Verbilligung. Hm. Das heißt, besonders jetzt in der Gaskrise sollte doch die FDP endlich mal auf die volkswirtschaftliche Ebene kommen und weg von ihrer eindimensionalen betriebswirtschaftlichen Denke. Weil dieses ganze Argument, dass ja der Autofahrer irgendwas bezahlt, hat was von dem Argument, dass ein Raucher ja auch viel Steuern zahlt. Aber die Gesamtkosten des Rauchens sind deutlich teuer. In der Zeit gibt es einen schönen Artikel, wo beschrieben wird, dass jedes Auto quasi von der Gesellschaft mit 5.000 Euro subventioniert wird, wenn man Luftverschmutzung und alles Mögliche noch dazu rechnet. Also im Gesamtkostenblock. Das heißt, diese Subventionierung, wie die FDP es die ganze Zeit macht, diesen quasi Klassenkampf von oben, weil der Tankrabatt hat ja auch den Porsche-Fahrer deutlich mehr subventioniert wie den Kleinwagenfahrer. Und wenn jetzt endlich mal untergestellte Gruppen in unserer Gesellschaft ein bisschen durchs Land fahren können und sich das Land angucken, da ist die FDP gleich mit dabei, oh, das können wir nicht längerfristig. Wenn man wirklich, wie ein Anrufer schon gesagt hat, den kompletten Apparat abschaffen würde von den ganzen Verkehrsverbünden, Verwaltung, Automatenaufsteller, ein Großteil, es gab mal auch im Deutschlandfunk, wo mal ein Professor gesagt hat, 60% von den ganzen Einnahmen gehen ja nur für sinnlose Verwaltung auf beim ÖPNV. Das heißt, diese Wasserköpfe an gut verdienten Posten bei den Verkehrsverbünden und so weiter aufrechtzuerhalten, Automaten aufstellen, wie ich ja schon gesagt habe. Wenn man das alles wegsparen würde, einfach gleich auf 0 Euro, weil es profitieren ja auch Autofahrer dadurch, wenn mittel- bis langfristig der ÖPNV genutzt wird, weil Staus vermieden werden, weil die Straßen entlastet werden, weil man muss doch auch die Lebenszeit mal mit einem vernünftigen Geld ansetzen, wenn ich im Stau stehe zum Beispiel, der unnötig ist. Beim ÖPNV kann ich ja in der heutigen Zeit, hat ja jeder ein Handy dabei, die Zeit nutzen. Und was jetzt ganz kurzfristig sehr extrem ist, wer jetzt einen Gebrauchtwagen kaufen will, der hat einen extrem ausgetrockneten Markt vor sich. Aufgrund der letzten 3 Jahre, aufgrund der geringen Zulassung, wird er ordentlich draufzahlen. Das kann ich dadurch, dass jetzt Leute dann den Drittwagen abschaffen, wenn ich jetzt kurzfristig das 9-Euro-Ticket verlängere, mindestens für 2 Jahre, mindestens, oder gleich kostenlos mache und dann die große Strukturreform angehe, entlasten. Dadurch, dass dann neue Autos auf dem Markt kommen.
Herr Bauer, danke für Ihren Anruf, danke für Ihren Beitrag zu dieser Sendung. Herr Herbst, jetzt haben wir es ein ums andere Mal gehört. Es gibt Vorschläge, die auf dem Tisch liegen für eine Anschlusslösung. Danach sieht es im Moment nicht aus. Warum hat die FDP kein Modell, was sie uns jetzt präsentiert? Im besten Fall ein Modell, das auf die Anforderungen von Herrn Bauer eingeht und sagt, wir brauchen das längerfristig, damit wir uns alle darauf einstellen können. Dann steigen wir auch um.
Ja, weil man nicht einfach irgendwelche Zahlen in den Raum werfen kann, ohne sicherzustellen, wie kann das abgebildet werden durch die ÖPNV-Unternehmen und was kostet es und wer trägt es. Es ist nicht allein der Bund zuständig, sondern es muss gemeinsam mit Ländern und kommunaler Ebene besprochen werden. Und ich bin ja bei dem Vorschlag des Zuhörers sehr dabei, dass wir Verwaltungskosten im ÖPNV reduzieren, indem wir auch die Zahl der Verkehrsverbünde reduzieren. Nur wir sparen da nicht 60%, wie Sie gesagt haben, sondern wenn ich das richtig im Kopf habe, liegen die so in der Größenordnung 3-4%. Das heißt, wenn wir davon einen Teil einsparen, hilft es, aber es ist jetzt keine, da machen wir nicht Milliarden damit frei. Also das ist utopisch und ich sage mal, es gibt verschiedene Mobilitätsanforderungen, da funktioniert der ÖPNV nicht. Wenn ich als Krankenschwester in der Lausitz lebe und im Kreiskrankenhaus im Schichtdienst arbeite, dann fahre ich da mit meinem Opel Corsa hin. Und ich habe auch keine Alternative dazu, weil zu den Zeiten, wo ich zu dem Kreiskrankenhaus muss, wo ich zum Schichtdienst muss, da fährt schlichtweg nichts. Und das würde auch sich auch nicht ändern, wenn ich jetzt die Ticketpreise halbiere oder vielleicht ein Drittel nur für die Monatskarte noch zahle. Auch dann habe ich kein Angebot. Das heißt, wir müssen viel Mehrwert darauf legen, flexible, kundenorientierte Angebote zu machen. Ich nenne Ihnen mal einen anderen Bereich, der Fahrgäste angezogen hat und auch zum Umstieg vom Auto bewegt hat, der gar nicht groß subventioniert wurde. Und zwar ist das Bereich der Fernbusse. Durch die Fernbusliberalisierung haben wir es erreicht, ein zusätzliches Mobilitätsangebot zu machen, das insbesondere auch von denen genutzt wird, die nicht so ein hohes Einkommen haben. Und der Fernbus ist sehr ökologisch. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist besser, als wenn ein halb leerer Zug durch die Gegend fährt. Also das zeigt doch, dass man durch Veränderung durch Reform, durch Flexibilisierung, durch moderne Angebote, durch einfachen Zugang am Ende auch eine bessere Mobilität schaffen kann.
Dann sagen Sie uns noch, wir haben gleich wieder Nachrichten, Herr Herbst, aber sagen Sie uns noch, was ist Ihre Zeitplanung für den weiteren Verlauf und für das Angebot, was dann Ihnen vorschwebt?
Ich denke, dass wir jetzt im September, Oktober darüber sprechen werden, wie wir den ÖPNV verbessern. Wir haben gleichzeitig Haushaltsverhandlungen. Ab nächsten Jahr tritt dann der neue Bundeshaushalt in Kraft. Und wir brauchen natürlich ein belastbares Angebot der Bundesländer, denn es kann ja nicht sein, dass die Bundesländer sagen, wir beteiligen uns, aber der Bund soll 100% bezahlen. Die Bundesländer sind für den ÖPNV zuständig, gemeinsam mit der kommunalen Ebene. Und da muss es auch ein echtes Commitment geben, denn die Bundesländer nehmen in Summe mehr Steuern ein als der Bund.
Bald endet das 9-Euro-Ticket. Ist das mehr als eine Eintagsfliege? Wir diskutieren heute Vormittag in Kontrovers über diese Frage mit Thorsten Herbst von der FDP, mit Stefan Gelbhaar von den Grünen und mit Maike Jipp, der Direktorin am Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Und wir wollen das nach den Nachrichten auch weiter tun. Zwei Mails gebe ich Ihnen noch mit auf den Weg von Martin Lohfink. Die eine: Es gibt kein Grundrecht auf preiswerte Mobilität. Ich plädiere für eine auskömmliche Finanzierung der öffentlichen Verkehrsangebote durch angemessene, mittelfristig kostendeckende Fahrpreise. Und eine Mail von Katrin Jochimsen: Ich möchte gar kein 9-Euro-Ticket haben und bin auch gerne bereit, 100 bis 150 Euro jeden Monat für die Fahrkarte zu bezahlen. Dann möchte ich diese aber auch im ganzen Land, Schleswig-Holstein gegebenenfalls, mit der Option inklusive Hamburg nutzen können. Diese Variante ist lange überfällig und würde tatsächlich die Straßen entlasten und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs stärken. Eine weitere Stimme in unserer Debatte. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder. Bis dann.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Und bis 11.30 Uhr wollen wir heute noch über die Frage diskutieren, ob das 9-Euro-Ticket eine Eintagsfliege bleiben wird oder ob es Alternativen dazu gibt. Wir diskutieren mit dem grünen Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar, mit Thorsten Herbst von der FDP und mit Maike Jipp vom Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Eine Mail möchte ich zum Auftakt dieser letzten 20 Minuten vorlesen. Sie kommt von Ilona Wedel. Das 9-Euro-Ticket hat mich nicht zum Bahnfahren animiert. Ich bin über den Standard der Stadtbahn, Regionalbahn entsetzt. Uralte Waggons, miserable Belüftung, Klimatisierung, Fehlanzeige, holprige Gleise. Die Fahrpläne wurden nicht eingehalten. Manche Züge fielen ganz aus in den Bahnen. Auf und zwischen den Sitzen und auf den Bahnsteigen lagen Müll und Essensreste herum. Die Politiker, die die Individualmobilität am liebsten gleich verbieten würden, sollten den internationalen Standard von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kenntnis nehmen. Pünktliche, saubere, klimatisierte, leise fahrende Züge. Auch diese Erfahrungen haben wir natürlich in den letzten Wochen immer wieder mal gehört. Zum gleichen Thema hat sich auch Herr Jansen aus Hattersheim bei Frankfurt am Main heute Vormittag hier bei uns gemeldet. Schönen guten Tag, Herr Jansen.
Guten Tag, guten Morgen in die Runde.
Welche Erfahrungen wollten Sie mit uns teilen?
Ich hatte eine E-Mail geschrieben, auch zu dem Thema. Und zwar waren wir in Frankreich im Urlaub in der Nähe von Dünkirchen, Calais, also in der Hauts-de-France. Und wir waren vollkommen überrascht von dem hervorragend ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, Bus und Bahn, auch in die Region. Und es ist komplett kostenfrei. Also in Calais, Dünkirchen oder Boulogne-sur-Mer für 50 Cent, also als so ein Alibi-Fahrpreis. Ähnliche Erfahrung von Brügge, saubere Fahrzeuge, 10-Minuten-Takt von 6 Uhr bis 22 Uhr. Und es ist ja keine Großstadt, also eine Region mit 80.000 Einwohnern um Dünkirchen. Hervorragend. Also all die Argumente, die hier auch von Herrn Herbst angeführt worden sind, kann ich nicht teilen, weil es kommt dann, wir müssen den ÖPNV ausbauen. Ja, offensichtlich hat man das da gemacht. Wir brauchen mehr Fahrzeuge, mehr Fahrer. Ja, offensichtlich hat man es da gemacht. Warum klappt es in Deutschland nicht? Warum diskutieren wir über Dinge, die man offensichtlich ausprobieren kann? Und wenn man sich die Zahlen dann anguckt, weil ich bin Controller und mich interessiert sowas dann auch, gucke ich mir die Zahlen an, die der dortige Verkehrsbetreiber zur Verfügung stellt und sehe, dass sie extreme Wachstumszahlen haben. Das in Dünkirchen, auf der Seite wird es angegeben, bis zu 10% der dort wohnenden Einwohner ihr Auto verkauft haben, weil es jetzt auf einmal funktioniert. Und es ist keine Großstadtregion, sondern wer so ein bisschen Frankreich erkennt, es wird ja sehr schnell sehr ländlich. Und auch das Fahren mit dem Zug, es ist abgestimmt, es ist pünktlich, es ist sauber. Es gibt keinen Vandalismus oder zerstörte Fahrzeuge. Nicht einmal haben wir sowas gesehen und wir sind wirklich sehr, sehr überrascht gewesen, warum es bei unseren Nachbarn geht und warum es bei uns in keinster Form geht. Und das, ja.
Genau, das wäre, wenn ich Sie richtig verstehe, danke für diese Erfahrung, die Sie uns mit uns geteilt haben. Das wäre auch Ihre Frage jetzt zunächst einmal vordringlich an Herrn Herbst. Habe ich Sie richtig verstanden? Warum geht das dort und hier nicht, Herr Herbst?
Ja, das Thema Sauberkeitssicherheit, was Sie angesprochen haben, spielt natürlich eine große Rolle für die ÖPNV-Nutzung. Und da sage ich auch mal, ich habe ja jetzt die Erfahrung aus Berlin und Dresden, da liegen auch Lichtjahre dazwischen. Also sag mal, in Dresden sind die Verkehrsmittel sauber. Da sind die Haltestellen sauber. In Berlin ist das nicht der Fall. Und allein das zeigt, dass man da mehr machen kann, auch schon zum Wohlfühlen. Und natürlich kann man das Angebot ausweiten. Ich sag mal, wir haben ja auch keine schlechten Verkehrsunternehmen. In unseren Großstädten, würde ich sagen, haben wir überall relativ gute Angebote. Da lassen sich immer noch Dinge besser machen und auch Taktzeiten verbessern. Ich glaube, die wesentliche Herausforderung ist insbesondere die Vernetzung mit dem Umland, dass wir Pendlern ein Angebot machen, die im Umland der großen Städte wohnen, aber in den Städten arbeiten. Denn das sind Wege, die wir wirklich vermeiden können. Und ich sag mal, das Hereinpendeln mit dem Auto in einer Großstadt macht es auch nicht viel Spaß, weil man in der Regel dann doch im Stau steht. Also dort lassen sich mit Sicherheit noch Potenziale heben. Und ich kenne das Beispiel Dünkirchen nicht, aber ich kenne international auch andere Beispiele. Es geht um eine günstige Taktung, es geht um Zuverlässigkeit des Verkehrsmittels, weil man natürlich auch dann da sein will und nicht seinem Arbeitgeber erklären, dass irgendeine Bahn ausgefallen ist. Aber wir stoßen beim Personal auch an Grenzen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Schon jetzt finden viele Verkehrsunternehmen keine Busfahrer mehr, auch Triebfahrzeugführer ist nicht mehr ganz so einfach zu finden. Wir können nicht unendlich ausbauen, denn wir brauchen auch die Köpfe dafür und die haben wir heute auch nicht mehr.
Mhm. Frau Jipp, vielleicht noch eine Einschätzung. Ja, Herr Jansen, also, gerne.
Weil als direkte Antwort darauf, aber eine Arbeitsmarktsituation ist doch in Frankreich ähnlich angespannt und offensichtlich ist es ein attraktiverer Arbeitsplatz, dort Bus zu fahren, als Kartons zu stapeln oder auch mit der Taktung im Umland, ja. Ich sage Ihnen, bin in Frankfurt über mehrere Jahre lang öffentlichen Nahverkehr gefahren. Für eine Strecke von 15 Kilometern für 142 Euro im Monat. Ganz ehrlich, ich mache es nicht mehr. Das Verkehrsmittel ist unzuverlässig. Ich brauche zur Arbeit dreimal so lange wie mit dem Auto und sogar doppelt so lange wie mit dem Fahrrad. Gestern nur am Sonntag wollte ich nur für eine Gemeinde 22 Kilometer entfernt nach Oberursel fahren. Von Hattersheim brauche ich 1,5 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln und soll im Einzelpreis 8 Euro zahlen. Bitte, danke, nein. Also da nehme ich mein Auto und da ist mir der Spritpreis egal, wie hoch der ist, weil das ist unattraktiv und es gibt ich kann Ihnen nur sagen, ich habe einen Freund, der ist Triebfahrzeugführer hier bei der S-Bahn in Frankfurt, der überlegt hinzuschmeißen, weil es ist einfach ein unattraktiver Arbeitgeber, permanent Verspätung. Es ist einfach schlimm in Deutschland. Und warum klappt das bei den anderen? Und warum diskutieren wir über solche Kleinigkeiten wie Ausbau? Und wir haben Probleme mit Fahrern. Ja, wenn Sie solche Bedingungen anbieten wie mit 12 Euro Mindestlohn, dann passiert nichts. Also da wird sich nichts ändern.
Also ich glaube, in den meisten Unternehmen verdienen die Fahrer jetzt nicht Mindestlohn, sondern sind deutlich drüber, weil man muss heute auch einfach Geld bieten, weil sonst kommt keiner mehr. Also auch Schichtdienst darf man nicht vergessen. Es ist auch anstrengend. Nicht jeder ist übrigens auch bereit, im Schichtdienst zu arbeiten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und der Punkt, den Sie angesprochen haben, den kann ich nachvollziehen. Wir haben mit starren Liniensystemen in den ländlichen, dünn besiedelten Regionen Probleme. In den Städten, wo eine hohe Siedlungsdichte ist, kann man Personenströme bündeln. Da kann der ÖPNV auch wirklich seine Vorteile ausspielen. Aber wenn ich in einem Dorf A wohne und eigentlich ins Dorf C möchte, aber über die Kreisstadt B fahren muss, dann brauche ich mit dem Bus 4-5 Mal so lang wie mit Auto, Fahrrad etc. Und dafür haben wir einfach noch kein Angebot heute.
Okay, wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung. Insofern würde ich diese Debatte an der Stelle zwischen Ihnen, Herrn Jansen und Herrn Herbst, vielleicht an dieser Stelle kurz beenden. Aber danke für Ihren Input, das sind ja wichtige Erfahrungen. Und bevor ich zu Herrn Tietz aus Hannover komme, an Frau Jipp vielleicht nochmal die Frage. Jetzt entsteht so ein bisschen der Eindruck, wir sind da wirklich schlecht aufgestellt insgesamt in Deutschland im Vergleich zu europäischen Nachbarn. Ist das so?
Das ist teilweise tatsächlich so. Es ist aber auch nicht immer so. Und deswegen ist ganz wichtig, auch zu gucken, wo legen wir in Deutschland die Vergleichsquote sozusagen hin. Es gibt Regionen, wo der ÖPNV tatsächlich sehr schlecht ausgebaut ist, wo der Spruch zutrifft, dass man praktisch ja zum Land zwar vielleicht noch hinkommt, aber nicht mehr wegkommt, weil der Bus schlicht und ergreifend nicht mehr fährt. Es gibt aber auch sehr, sehr gute Angebote. Also insofern muss man sich das differenziert angucken. Und ganz wichtig ist auch, dass überall das Angebot gut sein sollte, um eben Menschen auch zu überzeugen, in den ÖV reinzugehen und dann auch dort drin zu bleiben. Und dann würden wir auch von so einem Angebot einen positiven Klimaeffekt irgendwann haben. Und da wollen wir doch vielleicht auch hin.
Das heißt, ich verstehe Sie auch so, Sie hatten das vorhin ja schon mal angesprochen, dass wir wahnsinnig unübersichtliches System an verschiedenen Verkehrsverbünden sagen. Herr Habs hat das für Sachsen ja auch geschildert. Und der Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat ja einen Schwerpunkt, wenn ich es richtig weiß, liegt er darauf, dass wir da an dieser Stelle jetzt mal einen Sprung nach vorn hinkriegen, dass es nicht mehr so ein unübersichtliches System gibt. Sollte das ein wichtiger Teil der Debatten, der Beratungen jetzt sein?
Ja, definitiv. Und ich würde es tatsächlich mir auch wünschen, dass man das eher gestern als morgen führt, auch vor der Einführung von neuen Tickets und es auch umgesetzt kriegt, weil letztendlich hat so ein Ticket ja auch das Potenzial, gerade wenn es in der Öffentlichkeit so deutlich diskutiert wird, wie das 9-Euro-Ticket, ja Menschen zu überzeugen, es einfach mal auszuprobieren. Und die müssen dann gute Erfahrungen machen, wenn sie in dem ÖPNV drin sitzen, dass sie eben auch am nächsten Tag wieder damit fahren. Dann haben wir wirklich einen guten Effekt produziert. Und dafür brauchen wir eigentlich zuerst das qualitativ hochwertige Angebot und dann das Ticket.
Und damit zu Herrn Tietz endgültig nach Hannover. Danke für Ihre Geduld, auch an Sie, Herr Tietz. Jetzt sind Sie in der Leitung und Sie wollten was zum Thema Timing sagen.
Ja, guten Morgen. Ich meine, es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen. Es ist doch wesentlich wichtiger, die Leute von der Straße zu kriegen, in die öffentlichen Verkehrsmittel im Herbst und im Winter, wenn das Wetter schlecht ist und so weiter und so fort. Da fährt sich doch mein Fahrrad, denke ich, etwas schlechter als im Sommer. Und ich kenne also etliche Leute, die mir erzählt haben, sie wären also mehr oder weniger aus Jux und Dollerei jetzt für diese 9 Euro gefahren, an Ziele oder so, was sie eigentlich nie gemacht hätten. Und gut, 9 Euro müssen das nicht sein, das ist zu billig. Aber wenn mein Sohn hier für eine Monatskarte in Hannover um die 70 Euro zahlt, das meine ich, muss auch nicht sein. Ja. Eine Einzelfahrkarte, ich weiß gar nicht, wie viel die im Moment kostet, 3,90 oder 4,20 für ein paar Haltestellen, das finde ich zu viel.
Ja, danke dafür. Falsches Timing. Vielleicht, Herr Gelper, erklären Sie noch mal, wie Sie darauf gekommen sind, das ausgerechnet in diesen 3 Monaten zu machen. Der Vorschlag kam ja von den Grünen.
Ja, das war im Rahmen des Entlastungspakets 2. Da wurde das verhandelt. Da gab es Kräfte, die unbedingt da die Kosten fürs Benzin und Diesel senken wollten. Wir haben gesagt, Politik allein durch die Windschutzscheibe, das reicht nicht mehr, das ist nicht mehr aktuell. Und haben deswegen gesagt, da müssen wir dann eben auch was für Bus und Bahn damit im Blick nehmen. Und dadurch gab es dann eben diesen Kompromiss zwischen den Ampelparteien, dass man eben nicht nur die Benzinpreise senkt, sondern eben dann auch die Ticketpreise. Und das hat eine zeitliche Korrelation gehabt. Das ist nämlich genau zeitgleich. Und da kann man sicherlich diskutieren, ob man das hätte auch später machen können, klar. Aber es ging damals darum, die Belastungen, die damals ja schon auf dem Tisch lagen, eben ja zu kontern, eine Entlastung hinzustellen. Das 9-Euro-Ticket ist am Ende des Tages aus einem sozialpolitischen Punkt entsprungen. Und wir versuchen jetzt gerade daraus Verkehrspolitik zu machen. Mhm. Und das ist uns gelungen, da wir das jetzt bundesweit ausgerollt haben und so weiter. Viele andere Punkte. Und ja, deswegen diskutieren wir jetzt auch über eine Anschlusslösung, weil wir eben alle miteinander gelernt haben, dass das hochattraktiv für viele Menschen ist.
Und das Argument, und das Argument von Herrn Tietz ist, jetzt wo es dann im Herbst wirklich nötig wäre, wird es keine Anschlusslösung geben, sondern absehbar aus verschiedenen Gründen werden ja die Ticketpreise oft sogar noch steigen. Viele Preiserhöhungen sind schon in vielen Kommunen beschlossen worden. Andere überlegen noch, wie Berlin zum Beispiel. 170 Euro kostet dort das Monatsticket. Also laufen wir jetzt in eine Zeit rein, wo es sich rächt, dass das Ticket zu Ende ist, gerade wenn der Umstieg umso wertvoller und sinnvoller wäre?
Also erstmal, in Berlin kostet das Ticket deutlich weniger. Wir haben eine AB und eine ABC-Zone. Mhm. Und AB ist irgendwas, je nachdem, ob man es im Monats- oder im Jahresabo nimmt, irgendwas so 80 Euro und weniger. Okay. Die 107 oder 170, 107 war, glaube ich, das ABC-Ticket. So, aber ja, das mal da mal heimgestellt. Ich finde es auch schade, dass wir jetzt nicht zum 1. September eine Anschlusslösung haben. So, Punkt. Ja, hätte mir das auch gewünscht, dass da aus dem Verkehrsministerium auch in diesen 3 Monaten eine zeitlich geschlossene Lösung gefunden wird, sodass wir da gar keinen Bruch haben. Jetzt ist das halt anders und deswegen müssen wir jetzt damit umgehen. Und wenn wir jetzt es schaffen, eine Lösung in absehbarer Zeit zu generieren als Ampel, wo wir mit den Ländern auch die Finanzen geklärt haben. Und da sage ich Ihnen, da gibt es auch sehr unterschiedliche Bundesländer. Da ist jetzt Sachsen auch nicht an erster Stelle zu nennen. Da ist Bayern an letzter Stelle zu nennen, was quasi Zuschüsse für den ÖPNV angeht. Da ist Niedersachsen zum Beispiel von den Flächenländern hervorzuheben, die machen das sehr gut. Die Stadtstaaten sowieso. Und da sind sehr viele komplizierte Verhandlungen zu führen und die hätte man besser jetzt schon führen sollen. Deswegen Mitte Oktober ist da zu spät. Und da hoffe ich, dass es da auch noch ein Einsehen gibt, dass man das nach vorne zieht.
Herr Herbst, können wir uns da Hoffnung machen, dass der FDP-Verkehrsminister da noch ein bisschen mehr Dampf macht, als zu sagen, also nächste Konferenz zwischen Bund und Ländern, Verkehrsministerkonferenz, Mitte Oktober ist das, glaube ich, da wollen wir dann zum ersten Mal ein bisschen beraten und Vorschläge einsammeln, wie es effizienter und besser sein könnte.
Ja, das ist ein optimaler Zeitpunkt, weil, glaube ich, dann auch die Erfahrungen aus dem 9-Euro-Ticket vorliegen und vielleicht noch eine kleine Korrektur. Soweit ich das weiß, war der 9-Euro-Ticket-Vorschlag von Verkehrsminister Volker Wissing, nicht von den Grünen. Die Grünen wollten ein 0-Euro-Ticket. Man hat da gesagt, um es statistisch auswerten zu können, will man einen Ticketpreis nehmen, um das halt auch wirklich festzustellen, wer fährt dann damit. Und der Punkt ist ja auch, von den Mitteln, die wir an die Länder zahlen, also die sogenannten Regionalisierungsmittel, vor allem für den Schienenpersonennahverkehr, dort liegen bei den Ländern auch Milliarden auf der hohen Kante. Auch in Sachsen relativ viel Geld. Das dient dann immer als Begründung für zukünftige Verkehrsverträge, für zukünftige Investitionen. Aber der Bundesrechnungshof kritisiert das ja auch. Das Geld, was wir als Bund zahlen, nicht mal in den aktuellen Verkehr fließt, sondern dort quasi als Sparbüchse dient. Und ich finde, das kann auch nicht sein. Geld, was wir als Bund zahlen, muss auch in die Verbesserung der Verkehrsqualität fließen.
Können wir das so verstehen, Herr Herbst, dass die Position der FDP ist, anders als im Koalitionsvertrag vereinbart, sehen Sie jetzt keinen zwingenden Anlass, die Regionalisierungsmittel, also das Geld, was der Bund den Ländern gibt für öffentlichen Nahverkehr, zu erhöhen. So ist ja eigentlich verabredet.
Es gibt ja ohnehin eine Dynamisierung der Regionalisierungsmittel. Ich gehe davon aus, dass Länder auch mit dem Bund sprechen, aufgrund der Kosten, die davon laufen. Das muss man objektiv so sehen. Alle Verkehrsunternehmen haben dramatische Preissteigerungen und die müssen die irgendwie abfangen. Und es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder man hält das Angebot aufrecht und muss dann halt höhere Kosten dafür in Kauf nehmen oder man reduziert das Angebot. Und ich glaube, wir alle wollen nicht, dass das Angebot reduziert wird. Und da muss man sich zusammensetzen, was können die Länder einbringen, was kann der Bund machen. Darüber muss man reden. Aber klar ist auch, der Bund kann nicht immer 100% bezahlen.
Also die Länder müssen auch ihren Teil beisteuern. Tun sie das, Herr Herbst, im Moment? Tun sie das, Herr Gelper, im Moment? Man liest ja gelegentlich auch, dass die so manche Bundesländer sich da einen ziemlich schlanken Fuß machen.
Ja, natürlich ist das so. Ich war ja auch mal im Landtag und ich kenne das ja auch, dass man sich beispielsweise auch den Schülerverkehr, der eigentlich Landes- und kommunale Aufgabe ist, vom Bund bezahlen lässt über Regionalisierungsmittel. Und wie gesagt, es liegen in den Ländern wirklich mehrere Milliarden auf der hohen Kante, die momentan nicht in den Ausbau des Schienennahverkehrs oder in die Aufrechterhaltung des Schienennahverkehrs fließen. Und ich finde, da muss man auch auf allen Seiten ehrlich sein. Also wenn wir Geld zahlen, muss das Geld auch für den Zweck zeitnah ausgegeben werden und kann nicht 3, 4 Jahre, 5 Jahre irgendwo geparkt werden.
Herr Gelper?
Ja, also diese Kritik ist alt, teilweise widerlegt, teilweise stimmt sie.
Nein, der Bundesrechnungshof weist ja darauf hin, dass es nicht widerlegt.
Wir hatten das gerade vor dem Sommer im Verkehrsausschuss als Thema mal gezogen, um uns da das anhand eines Rechnungshofsberichts vom Rechnungshof, aber auch von der Bahn und Co. das erzählen zu lassen. In der Tat stimmt es, dass nicht up-to-date jedes Geld ausgegeben wird. Aber die Kritik des Rechnungshofs ist insofern eingedampft worden, als dass vollkommen klar wird, dass da vielleicht kein einziger will ich jetzt auch nicht sagen, aber keine nennenswerte Mittel dort irgendwie verschwinden oder für was anderes ausgegeben
verschwinden werden. Verschwinden nicht, ist ja nachvollziehbar, wenn ich einen neuen Verkehrsvertrag habe, dass ich dann ein bisschen Geld anspare, aber nicht in dieser Größenordnung.
Ja, eben. Genau, so ein bisschen ansparen ist insbesondere bei den Flächenländern auch zu beobachten gewesen. Da werden dann Einzelner genannt, will ich jetzt gar nicht tun, weil die dann eben Geld brauchen, um Schienenfahrzeuge zum Beispiel zu kaufen und das von den jährlichen Raten halt nicht funktioniert und deswegen sammeln die da was, um dann das zu tun. So, das wurde alles nachvollziehbar, zumindest im Verkehrsausschuss dargelegt, ich empfehle das für den Haushaltsausschuss auch nochmal zu tun. Da kann man dann im Detail trotzdem kritisieren. Ich sage aber, im Koalitionsvertrag haben wir nicht über die Dynamisierung gesprochen, über diese 1% irgendwas Aufstockung pro Jahr, sondern wir wollten dort quantitativ nochmal groß was reintun in die Erhöhung der Regionalisierungsmittel, damit wir mehr ÖPNV bestellen können, damit es besseren ÖPNV gibt. So, und da hakt es gerade, weil die Finanzsituation des Bundes so ist, wie sie ist, weil wir auch mit den Ländern natürlich in Verhandlungen rein müssen, aber auch, weil sich da Verkehrs- und Finanzministerium schlicht und ergreifend nicht zueinander kommen.
So, einen Hörer wollen wir noch die Gelegenheit geben, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Herr Hofmeister ist das, der in Worms lebt, aber wenn ich das hier richtig verstehe, auf meinem Bildschirm im Dienstwagen unterwegs. Schönen guten Tag, Herr Hofmeister.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich bin in dem Dienstwagen unterwegs, ich bin selbstständig und verfolge immer jeden Tag die Diskussion, wenn es geht, wenn ich im Auto unterwegs bin, bin im Außendienst und von daher viel unterwegs. Was mir ein wenig aufstößt, ist immer diese Keule mit diesen Dienstwagen, mit diesen 5 Millionen. Was sich so anhört, dass das so Geschenke sind. Heute sind Dienstwagen oder die Autos, die Selbstständige bewegen, Bestandteile von Lohn, gehören mit in eine leistungsgerechte Entlohnung. Und die meisten, die ich kenne, die mit Dienstwagen unterwegs sind, sind es nicht nur, weil sie aus Freude am Fahren, sondern weil die beruflich einfach müssen. Und ich bitte darum, das bei der Steuergesetzgebung zu berücksichtigen. Diese sind in der Regel Hochentlohnte, die in dieses System hoch einzahlen, wie wir auch. Und es hätte bei uns, bei der nächsten Reform der Dienstwagen, hätte es sofort Auswirkungen auf unsere Anschaffung. Und das ist garantiert nicht gewünscht in mehrfacher Hinsicht. Und das Steuerwesen muss einfacher werden, es muss praktikabler werden, es muss schneller werden. Und ich glaube, man muss einfach an die Leistungsträger in dieser Gesellschaft ein wenig mehr denken, als immer nur draufzuhauen. Das ist so ein Thema, wo mir ganz am Herzen liegt, in die Runde rein.
Herr Hofmeister, danke. Vielleicht hat Herr Gelper noch das eine oder andere, was er Ihnen mitgeben möchte, als Antwort auf Ihre Kritik.
Also politische Debatte lebt von der Zuspitzung. Das ist vielleicht als erster Punkt. Fühlen Sie sich da nicht bloß nicht persönlich getroffen. Aber in der Tat, das soll durchaus einen Effekt haben auf die Anschaffung. Weil auch aus ökologischen Gründen heraus kann es nicht sein, dass die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 angesichts nicht nur des letzten heißen Sommers, sondern der Klimakrise immer noch subventioniert große Verbrennerfahrzeuge. Und ja, Dienstwagen haben natürlich ihre Berechtigung. Das ist ja alles, kann man ja ganz lange darüber diskutieren, wird man am Ende des Tages wieder bei rumkommen. Aber trotzdem muss die Besteuerung dann nicht nur einfach und schnell sein, vollkommen dabei, aber sie muss eben auch gerecht sein. Und das bezieht die Umwelt- und Klimagerechtigkeit mit ein. Und da sehen wir eine harte Schräglage. Und deswegen machen wir da Vorschläge.
Dann, Herr Hofmeister, vielleicht darf ich noch ergänzen, dann, klar, E-Autos werden ja viel mehr subventioniert über die Dienstwagenregelung. Man darf natürlich auch einen Effekt nicht vergessen bei diesem ganzen Autobashing. Die deutsche Automobilindustrie ist für 5% der Bruttowertschöpfung zuständig. Wenn ich die Zulieferer hinzuziehe, noch viel mehr. Also wer hier keine Autos mehr will, der vernichtet wesentliche Teile unserer Industrien, unseres Wohlstandes und das kann ja nicht in unserem Sinne sein.
Ja, das ist jetzt mal genau dieses wie Gratis-Mentalität. Man redet über was, wo was eigentlich gar kein anderer redet. Keiner will die Autos abschaffen, keiner basht die Autos. Das ist ein Verkehrsmittel wie alle anderen. Bloß da gab es halt in den letzten Jahrzehnten eine Verschiebung der Realitäten so krass hin zum Auto, dass es halt Fehlwirkungen hat. Und über diese Fehlwirkungen muss man halt auch ganz offen reden können. Wer das verbietet, der verbietet da einen Diskurs, der aber notwendig ist.
Wir machen einen Punkt an dieser Stelle, denn wir haben noch 3 Minuten übrig für unsere Sendung insgesamt. Und deswegen Frage an Maike Jipp vom Institut für Verkehrsforschung. Wenn Sie jetzt einen Fahrplan schreiben sollten für die politischen Beratungen zwischen Bund und Ländern, den Gewerkschaften, wer da alles noch ein Wort mitreden sollte, wie sieht Ihr Fahrplan aus?
Machen Sie sich als erstes Gedanken darüber, wie Sie das Angebot flächendeckend und zeitlich betrachtet so ausgestattet kriegen, dass die Menschen positive Erfahrungen machen, wenn sie dann eben ein 9-Euro-Ticket in welcher Version auch immer dann nutzen.
Und dann, wie schnell müsste das gehen? Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass es durchaus auch wichtig ist, den Schwung jetzt mitzunehmen für mehr Mobilität, den es ja zweifellos gibt mit der Erfahrung des 9-Euro-Tickets.
Das muss tatsächlich schnell gehen, vor allem wenn ich mir die Klimaschutzproblematik angucke. Da ist tatsächlich Schnelligkeit jetzt gefragt, wenn wir die Ziele bis 2030 erreichen wollen. Das heißt, je früher, desto besser.
Stefan Gelb hat dann auch die Frage an Sie. Was ist Ihr politisches Ziel jetzt für den Moment mal? Tempo machen bei den Beratungen habe ich mitgenommen. Und ist auch das Ziel, dass was zum Jahresanfang, Jahresende, Jahresanfang dann ein Angebot auf dem Tisch liegt?
Also ja, das ist natürlich das Ziel, dass wir jetzt wirklich schnell zu einer Anschlusslösung kommen. Ich nehme da auch vom Verkehrsminister immer wieder wahr, dass er das ähnlich sieht. Herr Scholz hat sich gestern dazu geäußert. Also es gibt da eine Bewegung in der Ampel und da hoffe ich, dass wir dann jetzt da den Sack auch zumachen können, um da eine Lösung, auch eine langfristige Lösung da auf den Tisch legen zu können.
Und der Herbst und FDP, Sie sind als Haushälter mit dabei, da auch Geld springen zu lassen.
Wenn Geld effizient eingesetzt wird, aber Mobilität wird vielfältig bleiben und ich glaube, wir müssen viel mehr Wert darauf legen, dass es ein echtes Kundenerlebnis gibt, dass auch der ÖPNV viel mehr vom Kunden gedacht wird, dass er zu den Zeiten und an die Orte, wo er hinkommen will, auch tatsächlich ein Angebot hat, das muss der Schwerpunkt sein.
Mehr als eine Eintagsfliege, bald endet das 9-Euro-Ticket. Das war unser Gesprächsthema heute Vormittag hier in der Sendung Kontrovers. Vielen Dank an Thorsten Herbst, den FDP-Haushaltspolitiker. Vielen Dank an Stefan Gelbhaar von den Grünen und an Maike Jipp vom Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Danke auch Ihnen für Ihre Anregungen und Beiträge. Ich hoffe, Sie nehmen was mit aus dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.